Dieser Podcast wurde auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und klinischer Erfahrung hergestellt. Die Therapieempfehlungen entsprechen nicht in jedem Fall dem derzeitigen Zulassungsstatus der einzelnen genannten Substanzen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Andrea Schneeweiß. Ich bin Onkologe am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg und heiße Sie herzlich willkommen der Brustkrebs-Podcast. Und heute möchte ich Sie einladen zu Real World Data. Aufgrund der Wichtigkeit des Themas, meine Damen und Herren, gibt es da zwei Teile. Im ersten Teil werden sich Herr Professor Michael Lux aus Paderborn und Herr Professor Achim Wöckel aus Würzburg unterhalten über die Abgrenzung zu Daten aus Studiendaten und über allgemeine Themen der Real World Data. Und im zweiten Teil werden Sie diskutieren über Real World Data beim hormonrezeptorpositiven HER2-negativen Mammakarzinom. Und meine Damen und Herren, Real World Data werden immer wichtiger, da sie die Studiendaten komplettieren. Hören Sie rein, meine Damen und Herren, es wird sicher interessant.
Ja, da wir heute über ein absolut wichtiges Thema sprechen, wie Andrea Schneeweiß schon angekündigt hat, nämlich Real-World-Data und deren Bedeutung für unsere Forschung, unsere Wissenschaft, unsere alltägliche klinische Arbeit, freue ich mich erstmal mit einem Grüß Gott, weil ich heute mit einem Franken auch sprechen darf, Sie zu begrüßen. Mein Name ist Michael Lux, wie Herr Schneeweiß schon angekündigt hat, bin ich aus Paderborn. Hier bin ich Chefarzt von zwei Kliniken vor Ort im schönen Westfalen. Und wissenschaftlich bin ich neben der Onkologie schon seit Jahrzehnten, genauso wie mein Partner heute, im Bereich der Versorgungsforschung unterwegs. Real World Data wird immer wichtiger. Wir haben es quasi schon kommen sehen vor 20 Jahren und uns dort engagiert. Und dementsprechend bin ich ganz froh, mich heute mit dem Achim austauschen zu können. Achim, grüße erstmal ins Frankenland und möchtest du dich kurz vorstellen?
Ich grüße dich ganz herzlich, lieber Michael. Ja, schön, dass wir das heute gemeinsam machen können. Ich grüße dich ganz herzlich. Mein Name ist Achim Wöckel. Ich leite die Unifrauenklinik in Würzburg und leider ist der Michael Lux, den wir auf der anderen Seite der Leitung haben, eben nicht mehr im Fränkischen. Früher war er in Erlangen und eben wirklich sehr, sehr wichtig für die Versorgungsforschung, hat viele Projekte initiiert, die wir auch immer noch gemeinsam weiterführen. Die stellen wir auch ein bisschen heute vor und ich denke, das ist ein ganz zentrales Thema, um das es heute auch gehen soll. Versorgungsforschung ist, glaube ich, unser beider Hobby und diese Versorgungsforschung und diese Real-World-Daten, die man damit erhebt, haben natürlich einen weitreichenden Einfluss, sowohl für die Klinik als auch Forschung. Du hattest es gerade schon angesprochen und das wollen wir heute für Sie ein bisschen thematisieren und vertiefen. Und wenn man das Ganze mal vergleicht, vielleicht, Michael, an dich die erste Frage, beziehungsweise der erste Themenkomplex Real-World-Data, was heißt das überhaupt? Wir hatten vorhin schon in dem Vorspann gehört von Andrea Schneeweiß, es komplettiert so ein bisschen unseren Datensatz, unser klinisches Wissen. Aber wofür steht es konkret und was kann man darunter subsumieren aus deiner Sicht?
Ja, ganz lieben Dank für die erste Frage und du sagtest es auch schon, es ist eine ergänzende Wissenschaft. Weil manche kommen und sagen, Real-World-Data, wollt ihr damit die klassischen randomisierten Studien ausschalten? Wollt ihr sie verdrängen? Kann es das überhaupt? Und das wollen wir keineswegs. Es ist definitiv eine Unterstützung, um Fragen zu beantworten, die klinisch randomisierte Studien nicht beantworten können. Das heißt, Real-World-Data oder Real-World-Evidenz basierend auf Versorgungsforschung bedeutet letztendlich die Analyse verschiedener Sachen. Wir können uns zum Beispiel anschauen, Versicherungsdaten, elektronische Patientenakten, klinische Datenbanken, digitale Gesundheitslösungen und Patientenregister. Also alles Dinge, die wir schon haben. Und die registrieren, wie Patienten hier heute in der Real World behandelt werden, außerhalb der klinischen Studien. Und da kommen wir natürlich auch zum Thema der Grenzen einer klinischen Studie, der Limitation. Achim, welche Limitationen siehst du denn hier?
Du hattest ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, das eine Thema ist, dass wir natürlich nicht in Versuchung kommen sollten, dass wir Daten aus randomisierten Studien nachkochen wollen, beziehungsweise dahingehend ersetzen wollen. Das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck von Registern oder auch von gut geführter Real-World-Datenforschung, sondern es geht darum, sie zu komplettieren. Und ich glaube, die Hauptherausforderung oder auch die Limitation gleichermaßen besteht darin, dass man im Methodischen schaut, wie belastbar sind denn die Aussagen, die wir jeweils rausziehen. Und ich denke, ein zentraler Punkt, den sollte man immer wieder benennen, ist die fehlende Randomisierung. Das heißt, was wir in den klinischen Studien ja durchaus praktizieren müssen, eine Randomisierung und damit die Fehlerhäufigkeit gering zu halten, ist ja genau das, was wir eben in der Kohortenstudie per se nicht machen können. Es gibt verschiedene Modelle und Methoden, das, sag ich mal, zu imitieren, zu simulieren, aber das wird niemals diese methodische Belastbarkeit haben, wie bei der randomisierten Studie. Und ich glaube, wenn du mich fragst, was die Limitation ist und die Grenze, dann ist es genau dieser Punkt. Das heißt, die fehlende Randomisierung, wir werden Effekte immer nur beschreiben können. Wir können sie assoziativ beschreiben, aber eben nicht kausal. Und ich glaube, das muss allen klar sein, die damit hantieren. Aber die Frage an dich zurück, weg von der Limitation, vielleicht hin zu den Potenzialen oder Chancen. Du hattest schon gesagt, wir komplettieren unsere Daten. Was siehst du noch? Oder auch wenn man so ein bisschen den Blick wirft auf die regulierenden Behörden, die ja nicht immer ganz freudig sind, wenn wir mit Real-World-Daten kommen, beziehungsweise auch Forderungen an uns haben in der Wissenschaft. Wo siehst du die Potenziale, die wir da im Prinzip liefern können?
Das große Problem bei klinisch randomisierten Studien ist ja die wirklich engen Ein- und Ausschlusskriterien. Und wenn man jetzt, wie wir beide, über 20 Jahre schon klinische Forschung macht, wissen wir, in letzter Zeit haben die Ein- und Ausschlusskriterien deutlich zugenommen. Es wird immer strenger, es wird immer limitierter, was alles nicht in der Studie behandelt werden darf. Das heißt, wir haben eine riesen Patientengruppe, die wir jeden Tag betreuen, die gar nicht durch diese Studie abgebildet ist. Sei es zum Beispiel das erhöhte Alter, sei es Komorbiditäten oder auch ein kleines Karzinom, zum Beispiel ein Cervixkarzinom in der Vorgeschichte, häufig ausgeschlossen. Also all diese Patientengruppen sind nicht in der Studie drin. Und dann stellt sich die Frage, kann ich die einfach so übertragen? Und hier können wir solche Fragestellungen nur durch Real-World-Evidenz auch beantworten. Klar, wir haben keine Randomisation, wir haben keine Ein- und Ausschlusskriterien, aber das ist für mich auch die Stärke der Real-World-Forschung, weil wir hier das Kollektiv untersuchen, was wir jeden Tag sehen.
Das ist natürlich super schlüssig, weil es genau den Patientengruppen entspricht, die, wie du sagst, eben in den klinischen Studien nicht abbilden können, weil es eben ältere Patienten sind, weil wir komorbide Patientinnen nicht mit einschließen können, die Patientinnen mit Hirnmetastasen, den männlichen Patienten mit Brustkrebs, die fallen ja alle raus, von daher sicherlich richtig. Ich glaube, was die regulierenden Behörden betrifft, gibt es sicherlich noch weitere Punkte, die interessant sind. Wenn man sich große Kohorten anschaut, Stichwort Langzeitsignale, Langzeittoxizitäten, Thema Sequenztherapien, gibt es denn da Entwicklungen, die aus deiner Sicht relevant sind oder wo wir vielleicht mit unseren Registern, du bist ja auch beteiligt bei einigen ganz, ganz wichtigen Registern in Deutschland, tatsächlich punkten können?
Nicht nur punkten, wir werden mit den Registern Fragestellungen beantworten. Einzig allein, und das können klinische Studien nicht machen, nämlich die Sequenz. Wir wissen, klinische Studien sind extrem zeitaufwendig, bis sie geplant, durchgeführt und die Ergebnisse mit einem entsprechenden Follow-up berichtet werden. Vergehen Jahre und wir alle sind glücklich, dass beim Mammakarzinom Veränderungen jedes Jahr kommen. Also unser Standard heute ist ganz anders als vor 2 Jahren. Das heißt, in dem Fall, wenn die klinische Studie berichtet, ist vielleicht der vergleichende Standardarm schon längst nicht mehr der Standard. Und wir wissen gar nicht mehr, ob die Studie auch auf den heutigen Standard anwendbar ist. Und hier können Register direkt schauen aus der Real World. Was ist zum Beispiel die beste Sequenz? Gutes Beispiel. CDK4/6. Was machen wir nach einem Progress? Was ist die beste Folgetherapie? Wir greifen auf alten Daten aus Studien zurück, greifen häufig zur Chemotherapie, weil wir hier auch quasi einfach keine anderen Daten haben. Aber jetzt kommen ja multiple neue Therapien auf uns zu. Das sind zum Beispiel PIK3CA-Inhibitoren, das Capivasertib kommt auf uns zu, das Trastuzumab deruxtecan zugelassen nach einer Chemotherapie beim Hormonrezeptor positiven Karzinom, das gleichzeitig HER2-low ist. Also eine Vielfach an neuen Therapien. Und da wird auch die Frage sein, in welcher Sequenz schalte ich die denn nacheinander? Und jede klinische Studie schaut nur ihre Substanz an, meistens mit einem Kurzzeit-Follow-up. Aber wie dann die zweite oder dritte Linie ihre Erfolge haben wird, das wird nicht beantwortet in der klinischen Studie.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, Michael, tatsächlich sich diese Sequenzen anzuschauen. Das Problem, dass eben klinische Studien an ihrem Endpunkt aufhören und wir tatsächlich versuchen können, über die verschiedenen Sequenzen Effekte noch weiter zu verfolgen. Wenn ich mal den Blick, und du hattest es gerade schon angesprochen, das Stichwort CDK4/6-Inhibitoren richten darf, dann gibt's ja in Deutschland durchaus ein sehr, sehr großes und vorzeigbares Projekt, was auch international durchaus anerkannt ist, Stichwort Prägnant-Netzwerk. Und was wir in den letzten Jahren ja gesehen hatten, war ja genau dieser Effekt, dass diese CDK4/6-Inhibitoren, die du gerade angesprochen hast, tatsächlich nicht nur in den Leitlinien empfohlen werden, sondern über dieses Netzwerk auch nachweisbar in der Versorgung ankommen. Das ist ja der große Benefit, dass wir diese späte Translation tatsächlich gut sehen können und die Anwendung dieser Präparate in der Versorgungsroutine tatsächlich ankommen sehen. Kannst du uns ein bisschen von dem Prägnant-Netzwerk erzählen, also der Tatsache, was dort passiert? Und ich hatte mir so als Thema nochmal überlegt, Stichwort molekulare Marker, denn eine Möglichkeit der Versorgungsforschung besteht ja auch darin, dass man eben nicht nur die Versorgungsdaten sammelt aus der Real World, sondern eben auch durchaus kombinieren kann mit bestimmten Biomarkerprogrammen oder Profilen. Was ist da geplant und womit können wir rechnen?
Das Prägnant-Netzwerk, welches vor Jahren schon gegründet worden ist, ist aus meiner Sicht ein absolutes Vorzeigeprojekt für die Versorgungsforschung. Man kann jede Patientin beziehungsweise auch Patient, Männer sind ausdrücklich erwünscht, in der metastasierten Situation des Mammakarzinoms zu jedem Zeitpunkt in die Studie einschleusen. Und das heißt, es wird beobachtet von der First, Second, Third Line bis zur x-ten Linie, was die Patientinnen was bekommen. Und gleichzeitig werden bei den Patientinnen und Patienten Tumorproben eingesammelt, als auch Blutproben, insbesondere zu jedem Progress, um zum Beispiel Mutationsanalysen durchzuführen, zu schauen letztendlich, ob im Verlauf der Erkrankung und unter den entsprechenden Therapien gewisse Mutationen auftreten, die hier auch zielgerichtet behandelt werden können. Aber nicht nur das erfolgt in der Prägnant-Studie, sondern auch eine Beobachtung des deutschen Therapieverhaltens über der Zeit. Und da sind gerade die CDK4/6-Inhibitoren das absolute Vorzeigeprojekt. Wenn man sich mal überlegt, im Jahr 2016 hat jede dritte Patientin in der ersten Linie hormonpositiv eine Chemotherapie bekommen. Mit all ihren Toxizitäten und dem Verlust der Lebensqualität, welches uns ja bewusst ist. Wo sind wir im Jahr 2021? Gerade mal noch bei 10%, während hier über 80% der Patientinnen einen CDK4/6-Inhibitor in der First Line bekommen, wie es ja auch von der Leitlinie bzw. den Zertifizierungskriterien gefordert ist. Man sieht also, Leitlinien setzen sich in die Versorgung um und das kann ein Register wunderbar beantworten. Keine klinische Studie untersucht das Therapieverhalten über die Jahre und wie es sich ändert und das ist dementsprechend eine absolut wichtige Nachricht.
Was ich ja spannend finde, ist die Frage der Leitlinienadhärenz beziehungsweise die Umsetzung. Das konntet ihr ja zeigen mit Prägnant, dass tatsächlich diese Empfehlungen umgesetzt werden und der Anteil der CDK4/6-therapierten Patientinnen steigt. Das ist gut so. Den Effekt wird man auch sehen durch entsprechende Endpunktanalysen. Jetzt mal das Ganze nochmal umgedreht, Stichwort Leitlinie und Anwendung von Registern für die Leitlinienerstellung. Wir sind gerade dabei, für die S3-Leitlinie und sicherlich dann auch für die AGO zu überlegen, wie man letztlich Register auch anwenden kann. Bei der AGO machen wir das ja schon, indem wir auch Kohortenstudien dann mit zur Rate ziehen, wenn wir eben keine RCTs haben, auch wenn dann die Evidenzgüte eine geringere ist. Bei den Leitlinien sind wir sogar schon so weit, bei den S3-Leitlinien, dass wir überlegen, tatsächlich Register zu nehmen, bestimmte Fragen zu adressieren, wenn sie eben über RCTs nicht adressierbar sind und dann entsprechende Daten direkt in Leitliniengruppen zur Verfügung stellen, damit sie daraus Empfehlungen generieren können. Denkst du, das ist ein sinnvolles Vorgehen? Michael, du bist ja auch Autor der S3-Leitliniengruppe. Wie Wie können wir das am besten bewerkstelligen?
Das ist ein wunderbares Vorgehen, nämlich erstmal die Frage sich zu stellen, wofür habe ich eine randomisierte, prospektiv geplante Studie? Was beantwortet die? Und in dem Moment, wo ich merke, da habe ich eine Wissenslücke, wie kann ich die füllen, auf die Real-World-Evidenz zurückzugreifen? Selbstverständlich können die kein Level of Evidence 1 haben. Dafür ist das Konstrukt nicht geschaffen. Es ist Level of Evidence 2 oder 3. Und schön wäre vielleicht eine eigene Klassifikation nochmal für die Real-World-Evidenz zu generieren, insbesondere wenn man merkt, wie sie in den letzten Jahren deutlich zunimmt und an Bedeutung gewinnt. Und du sagtest eben schon, die regulierenden Gesundheitsbehörden. Wir wissen auch, dass der GBA in seiner Nutzenbewertung mehr und mehr Wissen aus der Real World integriert, berücksichtigt. Bestes Beispiel Fulvestrant, da fehlte ja die Zulassung in der First Line, wenn die Patientinnen vorher keine Tamoxifen-Therapie hatten. Sie haben es aber trotzdem als Partner für den CDK4/6 oder Vergleichsarm anerkannt auf Basis von Real World Daten. Also die Behörden nehmen es auch, wenn die klinischen Studien diese Antwort nicht geben.
Jetzt haben wir ja schon alle wichtigen Themen zum Versorgungs-, Forschungsdatenerhebung eigentlich abgeklopft. Und wir haben jetzt das einerseits dieses Thema Übertragbarkeit der Daten von RCTs besprochen. Wir haben besprochen Analyse von Langzeittoxizitäten, Langzeitsignalen, Stichwort Routineversorgung, Behandlungsqualität. Wir haben uns unterhalten über die Methodik, das Thema Living Guideline, das wirklich zu nutzen für Leitlinienerstellungen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu diesem Thema der Vollständigkeit von Registern. Es geht ja auch darum, dass wir zeigen wollen, dass wir die Patienten, die in Register eingeschlossen werden, natürlich möglichst dann vollständig auswerten können, wenn sie alle eingeschlossen sind. Das heißt, die guten Register sind diejenigen, die tatsächlich möglichst viele von Patienten einschließen. Und da haben wir ja eigentlich sehr gute Datenquellen, zum Beispiel Daten aus Zertifizierungen, Daten, die wir in die Qualitätssicherung einspeisen müssen, Stichwort EcoTick. Und das sind natürlich Möglichkeiten, tatsächlich nochmal Daten zu generieren und damit auch den Selektionsbias tatsächlich möglichst gering zu halten. Es ist zum Beispiel gelungen, darüber auch eine Publikation herauszubringen zum männlichen Mammakarzinom, weil mal eben mehrere tausend männliche Patienten mit Brustkrebs da drin auswertbar waren, die man sonst in normalen Studien nicht hätte. Stichwort, wie schaffen wir es nochmal, Daten zu komplettieren? Und das sind eben tatsächlich verpflichtend alle Männer enthalten, weil jedes Brustkrebs-Individuum gemeldet werden muss. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil. Und ich glaube auch ein Aufruf für all diejenigen, die sich das mit anhören, natürlich zu versuchen, Register zu aggregieren, nicht auf die Idee kommen, einzelne Register nochmal individuell aufzuziehen, sondern eher überlegen, wie man gemeinsam den Schulterschluss wagen kann, damit eben entsprechende Daten auch wirklich gut aggregiert werden können. Das wäre so, glaube ich, eine Message, die ich noch mitgeben wollte oder die mir ganz wichtig ist vielleicht zum Schluss. Mike, hast du noch was zu den Registern, zum Thema Real-World-Forschung, was du noch gern als Take-Home-Message mitgeben möchtest?
Absolut richtig, was du sagtest, nämlich das mit dem Bias. Jede Studienteilnahme hat schon, bevor sie beginnt, ein Bias, nämlich die Ärztinnen und Ärzte, die sich überlegen, die eine Patientin tue ich in die Studie, die andere Patientin nicht, weil sie vielleicht den Eindruck erweckt, sie wäre nicht compliant, sie hat andere Probleme, vielleicht auch Migrationshintergrund und spricht die Sprache nicht. Das sind alles Ausschlusskriterien, wo es vor der Studie schon anfängt. Und hier kann Real World, weil sie das Gesamtkollektiv, das sich behandelt, zum Beispiel anhand von Datenbanken des Krankenhauses, der Tumordokumentation oder auch Versicherungsdaten, werden alle angeschaut. Egal welche Eigenschaft sie hat. Und dementsprechend, hier ist die große Stärke der Real-World-Evidenz.
Prima, ich denke, das war auch ein gutes Schlussstatement von dir, lieber Michael. Aber ich denke, damit haben wir auch tatsächlich einen Rundumschlag gemacht zum Thema Real-World-Daten. Konnten Ihnen so ein bisschen die Unterschiede zeigen zu den randomisierten Studien, die immer von der Güte her belastbarer sein werden. Aber wir können durch die Real-World-Daten tatsächlich viele Lücken schließen, vieles erweitern, vieles ergänzen. Und das machen wir gemeinsam auch in Zukunft. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, sage ich auch. Achim, ganz lieben Dank.